Auch heute geht es in unserer EM-Spezialstaffel der 100 Fußballlegenden natürlich um ein legendäres EM-Spiel. Aber es geht um ein Spiel, das selbst unter den legendärsten EM-Spielen noch ein bisschen mehr heraussticht. Das sagenumwobene EM-Viertelfinale von 1972 zwischen England und Deutschland. Ein epochemachendes Spiel und die Geburtsstunde einer Jahrhundertelf, die allerdings eher aus der Not geboren wurde und die angeführt von zwei Superstars, die aus der Tiefe des Raumes zusammen niemals vorher und niemals nachher so harmonierten wie an diesem magischen Abend des 29. April 1972 in London.
Triumphale Siege, bittere Niederlagen, dramatische Spielverläufe, strahlende Sieger und am Boden zerstörte Verlierer. Das ist der Stoff, aus dem die legendärsten EM-Spiele aller Zeiten gemacht sind. Malte Asmus und Dietrich Schulze-Marmeling erzählen ihre Geschichte in dieser Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden.
Schlimmer geht's nicht. England. Das hatte der Kicker auf dem Titelblatt geunkt, nachdem der EM-Viertelfinalgegner für Deutschland 1972 ausgelost worden war. Noch nie hatte nämlich eine deutsche Mannschaft im Mutterland des Fußballs gewonnen. Noch nie hatte eine englische Mannschaft zu Hause ein Pflichtspiel verloren. Das Wembley-Stadion in London, das galt als uneinnehmbare Festung. Und da bedurfte es schon einer Jahrhundertelf, um sie am 29. April 1972 dann auch einzunehmen im EM-Viertelfinale-Hinspiel. Und auf das blicken wir zurück mit Dietrich Schulze-Marmeling, Mitglied der Deutschen Akademie für Fußballkultur und unter anderem Autor des Buches Giganten, die größten EM-Spiele aller Zeiten aus dem Verlag Die Werkstatt. Und Dietrich, mit England gegen Deutschland von 1972, da schauen wir heute auf ein Spiel, dessen Glanz und dessen Bedeutung die Jahrzehnte tatsächlich überdauert hat.
Ludger Schulze, der ehemalige Sportchef der Süddeutschen Zeitung, der im letzten Jahr leider verstorben ist, ein ganz, ganz großartiger Kollege, hat noch viele Jahre später dieses Spiel auf fast eine Augenhöhe mit dem 7:1 gegen Brasilien am WM-Turnier 2014 gesetzt.
Ein Spiel, das den Grundstein legte für den ersten EM-Titel in der deutschen Fußballgeschichte, für den WM-Titelgewinn zwei Jahre später, aber natürlich auch Versöhnung mit dem EM-Turnier als solches war und ein bisschen Wiedergutmachung für das, was 4,5 Jahre zuvor in der Qualifikationsgruppe für die Endrunde passiert war. Deutschland lag in der Gruppe mit Jugoslawien und Albanien aussichtsreich platziert, hätte mit einem abschließenden Sieg in Tirana im Halbfinale gestanden. Ja, aber das Spiel ging dann anders aus. Dietrich, du schaust sicherheitshalber nochmal nach, weil es wirklich so unwirklich klingt.
Es endet mit einem 0:0. Bis dahin eigentlich so nachkriegsmäßig die größte Sensation, die stattgefunden hat, also im negativen Sinne der Tiefpunkt schlechthin in der Nachkriegszeit, weil damit war nun überhaupt nicht zu rechnen. Das war, wenn man nach Albanien fuhr, war es eine klare Sache, man kehrt da mit einem Sieg zurück und Helmut Schön beschreibt das ja auch später als den Tiefpunkt, den schlimmsten Moment in seiner Karriere.
Der ihn auch fast den Kopf gekostet hätte. Allen voran, die Bild forderte ja laut, Max Merkel als Nachfolger zu installieren, ein Österreicher, der bei 1860 München und in Nürnberg damals einen guten Job gemacht hatte, aber der ein ganz anderer Trainertyp war als Schön.
Da muss man sagen, wir können alle vom Glück reden, dass das nicht passiert ist, weil Merkel war ein Trainer, der zu dieser Truppe im Gegensatz zu Schön überhaupt nicht gepasst hätte. Ein autoritärer Knochen, und das ist ja eine Truppe jetzt, eine Generation, die also diese altväterlichen Autoritäten überhaupt nicht mehr anerkennt, die sehr selbstbewusst ist, die mitreden will, wenn es um das Spiel geht und wie man dieses Spiel zu spielen hat, die von einem Bundestrainer gehört werden will und deswegen auch einen Bundestrainer benötigt, der ihnen zuhört.
Schön durfte dann ja zum Glück also weitermachen. Warum das ein Glück war und warum es so ein Spiel wie gegen England vielleicht unter Merkel nie gegeben hätte, dazu kommen wir später noch in dieser Folge. Dass es aber unter Schön überhaupt zu so einem Spiel würde kommen können, das war kurz vor diesem 29. April 1972, vor diesem EM-Viertelfinal-Hinspiel, auch nicht unbedingt absehbar gewesen. Wobei wir erstmal sagen müssen, der deutsche Fußball, der hatte die Schmach von Tirana schon recht schnell abschütteln können, hatte bei der WM 1970 einen starken dritten Platz geholt und sich damit weltweit natürlich längst rehabilitiert, gehörte entsprechend auch zum Favoritenkreis bei der EM, hatte dann die Gruppenphase souverän überstanden und dann per Losentscheid England als Viertelfinalgegner bekommen. England gegen Deutschland, Bayern-Trainer Udo Lattek sprach damals vom vorweggenommenen Endspiel. mit der Vorgeschichte des WM-Finals 66, das die Engländer gewonnen hatten, und dem legendären Duell bei der WM 1970, war es schon damals ein absolutes Prestigeduell.
Ja, absolut. Vielleicht sogar noch mehr als heute, weil damals der englische Fußball noch sehr hoch bewertet wurde. Immerhin war England 1966 Weltmeister geworden, allerdings auch bis heute der einzige Titel, den man errungen hat. Aber ja, England wurde immer noch angesehen als das Mutterland des Fußballs, und die deutsche Bilanz gegen die englischen Nationalmannschaft sah ja nun auch nicht doller aus. Und meine, wie damals, welche Emotionen das damals mobilisierte, dieses Spiel, zeigt ja leider schon daran, dass das Wembley-Stadion mit knapp 100.000 Zuschauern ausverkauft war.
Und dieses Prestigeduell vor vollem Haus, das musste das deutsche Team stark gehandicapt angehen. Und es deutete wenig bis gar nichts darauf hin, dass da eine Elf auf dem Platz stehen würde, die bis heute dann als Jahrhundertelf glorifiziert werden sollte.
Wolfgang Overath fiel im Mittelfeld aus, war verletzt. In der Defensive fielen Bertie Vogts und Karl-Heinz Schnellinger aus. Dann fuhr der Bundesliga-Skandal der deutschen Nationalmannschaft Parade, dass Spieler wie Libuda, Klaus Fichtel und Bernd Patzke, die 1970 noch eine Rolle gespielt hatten, Nationalmannschaft, alle nicht mehr zur Verfügung standen, weil sie gesperrt waren.
Dazu war auch noch Torhüter Sepp Maier angeschlagen, den plagte eine Schleimbeutelentzündung am Ellenbogen, die ja Bundestrainer Helmut Schön aber verschwiegen hatte. Der Bundestrainer kratzte dann also zusammen, was er an Spielern noch so finden konnte, mit Uli Hoeneß und Paul Breitner. Da waren auch erst zwei 21-Jährige dabei, deren Länderspieldebüts noch gar nicht allzu lang zurücklagen, von denen er aber wusste, dass sie auf jeden Fall mit ihren Nebenleuten harmonieren würden.
Was allerdings schon damals bestand, war diese Achse, diese Bayern-Achse, Maier, Beckenbauer, Müller, dann ergänzt durch weitere Bayern-Spieler, Breitner, Hoeneß und Schwarzenbeck, die alle auch beim Spiel in London mitwirkten. Also es war schon ein nicht unerheblicher Teil der Nationalmannschaft, war eingespielt, dadurch, dass sie eben das ein und dasselbe Vereinstrikot trugen. Und Bayern München war damals ja schon auf dem Weg zu einer europäischen Spitzenmannschaft.
Hatte in der Saison das Halbfinale im Europapokal der Landesmeister erreicht, war dort dann kurz zuvor aber am späteren Sieger, den Glasgow Rangers, gescheitert.
Dazu kam dann halt dieser Gladbacher Block, der allerdings wesentlich kleiner war, in London so vertreten, dann durch Günter Netzer und durch Hacke Wimmer. Also normalerweise hätten da eben Bertie Vogts dazu gezählt, und dann auch, der ist dann ja im Finale dann dabei, Jupp Heynckes als Stürmer.
Der aber damals vor dem Duell mit England, das müssen wir auch sagen, nicht so richtig in Form war.
Also die Not war so groß, dass man im Sturm mit einem Zweitligaspieler auflief, mit Sigi Held, bei der WM 66 und 70 dabei, der mittlerweile aber nur noch bei einem Zweitligisten bei Kickers Offenbach spielte.
Dazu müssen wir erklären, eine zweite Liga, wie wir sie heute kennen, gab es damals noch nicht. Held kickte in der damals noch zweitklassigen Regionalliga und hob den Altersdurchschnitt im deutschen Team etwas an, der damals aber trotzdem in der deutschen Auswahl gerade mal bei 25 lag und damit deutlich niedriger als der Engländer war. Die Personalnot, aber auch die imponierende Kulisse von fast 100.000 Zuschauern im Stadion, das alles schlug aufs Gemüt der deutschen Medien, die das deutsche Team mit Durchhalteparolen im Gepäck nach London begleiteten, und auch auf das Gemüt der Spieler.
Vor dem Spiel herrschte in der Kabine eher ein gewisser Galgenhumor.
Wenn wir hier weniger als 5 kriegen, haben wir ein erstklassiges Ergebnis erzielt.
So erinnert sich Günter Netzer später im ZDF an die Worte, die er unmittelbar vor dem Spiel zu Kaiser Franz Beckenbauer sagte. Und auch der erinnerte sich, dass die Verletzten-Situation im deutschen Team, gepaart mit dem großen Namen des Gegners und der imposanten Kulisse im Wembley-Stadion, ja, schon einschüchternd gewirkt habe.
Wir waren also wirklich eingeschüchtert, als wir da hingefahren sind ins Wembley-Stadion, 100.000 Zuschauer. Und wir sind da aufgelaufen, ganz klein mit Hut.
Und die ersten Minuten der Partie gehörten dann auch den Engländern. Die deutsche Mannschaft, die hielt sich zurück, wie auch ZDF-Kommentator Werner Schneider, der allerdings unfreiwillig, denn ihn hatte eine Tonstörung zunächst ausgebremst. So richtig in Fahrt kam er aus heutiger Sicht zwar auch später nicht, aber das war für die damalige Zeit ja relativ normal, als Kommentieren vor allem bedeutete, Spielernamen runterzubieten.
Beckenbauer zu Höttges. Müller zum ersten Mal am Ball. Wimmer, Netzer, Breitner, Beckenbauer. Deutsche Mannschaft sucht den Ball zu halten, Ruhe ins Spiel zu bringen.
Kreativer wurde da schon die deutsche Mannschaft, die legte auf dem Platz nämlich ordentlich zu und auch den Respekt mehr und mehr ab. Ausgerechnet dank der beiden Schwarzmaler aus der Kabine, dank Netzer und Beckenbauer.
Die haben dann beide eine Taktik abgesprochen, die Netzer schon von Mönchengladbach her kannte. Dass sich Netzer manchmal in die Tiefe des einen Raumes zurückzog, um so der gegnerischen Manndeckung sich zu entziehen und auch eine gewisse Unordnung damit in die gegnerische Formation reinzubringen. Und dieses Prinzip, auch Schaukelprinzip genannt, auf dieses haben sich Beckenbauer und Netzer dann vor dem Spiel geeinigt, ohne Absprache mit dem Bundestrainer. Den wollten sie gar nicht damit belasten.
Netzer kommt aus der Tiefe des Raumes. Ein Satz, den der FAZ-Feuilletonist Karl-Heinz Bohrer später schrieb und damit den Fußball auch im Kreis der Hochkultur in Deutschland verankern sollte. Auch ein Verdienst dieses großen Spiels und vor allem ein Verdienst von Günter Netzer. Wenn ihr mögt, hört gern noch mal in die 100 Fußballlegenden-Folge zu ihm rein. Folge 10 der Staffel 4 in diesem Feed. Aber zurück zum Duell England gegen Deutschland. Die Bild schwärmte vom Duo Beckenbauer-Netzer, vom doppelten Libero und kreierte für die Spielweise der Mannschaft den Begriff Rambazamba-Fußball. Und dieser Name war auch der Tatsache geschuldet, dass Deutschland in diesem Spiel mit nur zwei ausschließlich verteidigenden Spielern agierte. 8 Spieler der Mannschaft hatten ihre Qualitäten und Aufgaben vor allem in der Offensive und wurden abwechselnd von Netzer und Beckenbauer meisterhaft und, ja, man muss es wirklich sagen, einzigartig in Szene gesetzt.
An diesem Abend funktionierte das so überragend wie nie zuvor und nie wieder. Vielleicht deswegen dieses Spiel auch so legendär, aufgrund des perfekten Zusammenspiels dieser beiden Führungspersonen, Beckenbauer und Netzer, das sind ja die stilprägenden Personen im deutschen Fußball zu dieser Zeit. Und die Nationalmannschaft gewinnt dann mit 3:1. Hoeneß schoss die Führung, Lee schoss den Ausgleich. Dann gab es einen Elfmeter von Netzer in der 85. Minute, der nicht gut geschossen war, muss man sagen, den sich der englische Torhüter fast selber irgendwie reinhaute. Und dann das 3:1 durch Müller.
Er hat das 3:2 in Leon geschossen, das Deutschland in die Vorschlussrunde der Weltmeisterschaft brachte. Und auch dieses 3:1 hier ist heute Gold wert.
Insgesamt ein hochverdienter Sieg,
der natürlich in Deutschland, aber vor allem auch international hohe Wellen schlug und dafür sorgte, dass mit alten Vorurteilen endlich mal aufgeräumt wurde.
L'Équipe, die französische Sportzeitschrift, sprach von einem Traumfußball aus dem Jahr 2000. Und die Süddeutsche Zeitung, und das ist so ein bisschen prägend für die ganze Diskussion um dieses Spiel, sprach von Fußballkunst statt teutonischem Kampfgeist. Also nichts mehr mit Panzerfußball, weil das hat man ja bis dahin mal mit den Deutschen verbunden.
Und wir können noch mit einem Vorurteil aufräumen, das im Zusammenhang mit dem Fußball früherer Jahre ja gerne fällt und das ja auch Rudi Völler als DFB-Teamchef 30 Jahre später in seinem legendären Wutinterview in der ARD nach einem schwachen Auftritt seiner Nationalmannschaft auf Island bemüht hatte.
Was ihr euch immer alle einbildet, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, Herr Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher.
Ja, und genau das traf auf unser Jahrhundertspiel in England 1972 eben genau nicht zu. Denn gerade in Sachen Geschwindigkeit war das wirklich Fußball aus dem nächsten Jahrtausend.
Die Passgeschwindigkeit damals, man hatte ihn nachher messen können, betrug 2,9 Meter pro Sekunde. Das war noch 38 Jahre später bei der WM 2010 ein Spitzenwert. Und bei den Engländern betrug er nur 1,64 Sekunden. Meter. Heißt, also das ist eigentlich ausschlaggebend für dieses Spiel. Das kann man in der Zusammenfassung auch nochmal ganz sehen. Ein sehr präzises, sehr schnelles Passspiel der Deutschen. Es wird viel auch mit Doppelpässen gearbeitet. Das war für Beckenbauer, Müller ja ein bisschen stilprägend. Also in der Beziehung war die deutsche Nationalmannschaft den Engländern klar überlegen.
Ein Hauch von Tiki-Taka, aber auch die persönlichen Werte von Netzer, der nie viel gelaufen war in seiner Karriere, aber in diesem Spiel vor allem eben mit den Läufen aus der Tiefe glänzen konnte, die konnten sich wirklich sehen lassen, sagt Professor Dr. Jürgen Buschmann, Dozent am Internationalen Fußballinstitut im ZDF.
Wir haben damals schon festgestellt, dass Netzer rund 100 Ballkontakte hatte. Das ist auch unter heutigen Gesichtspunkten unheimlich viel. Wir haben Untersuchungen gemacht, Vergleich Netzer mit Özil und haben wir festgestellt, dass Netzer doppelt so viele gegnerüberwindende Dribbling im Spiel hatte als Özil. Und das ist natürlich schon Wahnsinn. Das heißt, er war nicht nur jemand, der saubere Pässe schlagen konnte, sondern der also auch den Gegenspieler ausspielen konnte und der also auch immer das richtige Auge für den richtigen Mann hatte.
Die Zeiten hatten sich damals endgültig gedreht. Vergessen war die Schmach von Tirana 4,5 Jahre zuvor. Bereits bei der WM 1970 in Mexiko hatte sich das angedeutet, in welche Richtung der deutsche Fußball gehen würde. Bereits damals hatte es ja beeindruckende und vor allem torreiche deutsche Spiele gegeben.
Wenn man an Spiele denkt wie das 5:2 gegen Bulgarien, das 3:2, spektakuläre 3:2 gegen England, das Jahrhundertspiel, sogenannte Jahrhundertspiel, eines von mehreren gegen Italien im Halbfinale 4:3.
Aber mit diesem historischen ersten Sieg einer deutschen Auswahl in Wembley, dem 100. Sieg nach dem Krieg, dem 200. des Nationalteams insgesamt in der Länderspielgeschichte, da hatte die Mannschaft nochmal ein ganz neues Level erreicht. Und Kommentator Werner Schneider, der ging für seine Verhältnisse dann am Ende doch nochmal aus dem Sattel.
Aber passieren, meine Damen und Herren, kann hier nichts mehr. Sie können die Korken locker machen. Der Schlusspfiff ist da. Es steht 3:1. Für Deutschland. Der erste Sieg in Wembley, auf den wir so lange gewartet haben. Die 5. Heimniederlage für England, die Mannschaft, die seit 7 Jahren auf diesem herrlichen Platz nicht mehr geschlagen worden ist. Und wie ich meine, eine Sensation des Weltfußballs.
Und mit der im Rücken marschierte Deutschland dann ungehindert weiter zum Titel. Das Rückspiel gegen England in Berlin endete torlos 0-0. Im Halbfinale wurde dann Belgien mit 2:1 geschlagen. Ja, und dann kam es in Brüssel zum Finale gegen die UdSSR.
Ein berühmter Sportjournalist, großer Sportjournalist Brian Glanville, äußerte dann vor dem Finale gegen die Sowjetunion die Hoffnung, dass die Deutschen bitteschön gewinnen würden. Weil davon hinge quasi die Zukunft des Fußballs ab, also ob sich der offensive, kreative Fußball durchsetzen würde oder ob im Falle der Sowjetunion eben der defensive, der mehr arbeitende Fußball die Oberhand behalten würde.
Es war am Ende Deutschland, das 3:0 gewann, sich spielerisch klar durchsetzte, sich fußballerisch also wieder von der allerbesten Seite zeigte und damit zum ersten Mal in der DFB-Geschichte Europameister wurde. Ja, und das auch noch souveräner als jemals zuvor eine andere Mannschaft.
Ja, würde schon sagen, es ist zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall der beeindruckendste Europameister und der verdienteste. Und also wo die Fußballwelt auch überhaupt keinen Zweifel daran lässt. Also man besiegt die Sowjetunion 3:0 und ist innerhalb von 24 Tagen, das ist der zweite deutliche Sieg über die Sowjetunion. Der erste hatte sich in München ereignet, aus Anlass der Einweihung des Olympiastadions hatte man die Sowjetunion damals vor 80.000 Zuschauern auch nach einer berauschenden Vorstellung mit 4:1 besiegt. Und damals hatte der Kicker schon frohlockt, diese Elf kann alle schlagen. Und das Endspiel in Brüssel, das de facto ein Heimspiel ist für die deutsche Nationalmannschaft, war von den 44.000, 45.000 Zuschauern kommen etwa 40.000 aus Deutschland angereist. Es gibt auch noch diese Fotos, wo die kurz vorm Schluss wirklich bis an die Seitenlinie stehen, was man sich heute überhaupt nicht vorstellen kann. Das ist eine dermaßen, nach anfänglicher Nervosität, dann doch eine dermaßen klare Sache gewesen, dass, glaube ich, schon berechtigt ist zu sagen, okay, so einen klaren, berechtigten Europameister gab es bis dahin noch nicht. Und das ist diese EM, die diesem Turnier dann nochmal einen mächtigen Schub verleiht. Und es hat ja vorher keine prägenden Turniersieger gegeben. Also die Sowjetunion 1960 ist kein prägender Turniersieger. Spanien 1964 ist auch kein Turniersieger, den Fußball irgendwie prägt, an den man sich irgendwie großartig erinnert. 68 Italien auch nicht. Und das ist dann, also mit 72 ist was anderes. Es ist ein Europameister, der für den Fußball dieser Zeit steht, für den besten Fußball, den es in dieser Zeit zu sehen gibt, repräsentiert. Ein Fußball, an den man sich eben auch heute noch erinnert. Ein Fußball, der sich auch abhebt von dem, was man vorher gesehen hat, zumal von den Deutschen gesehen hat.
Und zu diesem historischen Sieg und auch der historischen Art, Fußball zu spielen, stellt sich natürlich die Frage, welchen Anteil daran hatte denn eigentlich der Bundestrainer hatte Helmut Schön. Denn die siegbringende Taktik gegen England, die hatten ja Beckenbauer und Netzer sich ohne Absprache mit dem Bundestrainer überlegt und dann auch umgesetzt. Ja, und vor dem Finale gegen die UdSSR soll Schön dann seine Mannschaft mit einem einfachen, ihr macht das schon, ins Spiel geschickt haben.
Ja, ich glaube, wir sind immer so ein bisschen versucht bei Schön. Da spielt dann auch rein mal die WM 74 und die Nacht von Malente, wo angeblich Beckenbauer dann nach der 0:1 in Lagen gegen DDR das Bundestraineramt übernommen habe, dass sie ihm seine Liberalität als Schwäche auslegen und dann in das Extremverfahren zu behaupten, naja, er war es gar nicht, es waren die Spieler. Also Helmut Schön hatte eine bestimmte Vorstellung von Fußball. Das war schöner Fußball, will ich mal sagen, der auch durchaus Verwandtschaft mit dem totalen Fußball der Niederländer aufzeigt. Er hat diese Philosophie schon an die Spieler weitergegeben. Und dass er sich in bestimmten Situationen die Spieler hat machen lassen, das zeugt auch von Stärke. Und er hätte das nicht gemacht, wenn er völlig anderer Meinung gewesen wäre als diese Spieler. Ich glaube, er ist einfach intelligent gewesen genug, in dem Moment zu sagen, okay, der Franz ist 27, der hat schon ganz viel Erfahrung auf internationalem Parkett, internationalen Fußballfeldern gesammelt. Dem höre ich schon zu und versuche schon im Einklang mit ihm an bestimmten Schrauben hier zu drehen.
Und das unterstreicht auch Günter Netzer in der ZDF-Doku. Fingerspitzengefühl, das habe den Trainer Helmut Schön ausgezeichnet.
Helmut Schön war nicht der beste Trainer der Welt, aber er hat einen Instinkt gehabt für uns, für die Mannschaft, der war unschlagbar. Er war einer der unglaublich witziger Trainer, fast intellektueller Trainer war, der die Mannschaft im Griff hatte, aber sie nicht als typischer Trainer geführt hat. In der Bundesliga hätte er wahrscheinlich nicht existieren können.
Und Paul Breitner, der ergänzt das hier.
Dazu hat er als erster richtig verstanden, was die Rolle eines Trainers sein soll, nämlich die Mannschaft laufen zu lassen und immer wieder einen Schritt zurückzumachen.
Und dann eben auch Spielern wie Beckenbauer das Kommando zu überlassen, sie zu ermutigen, in Situationen, in denen es darauf ankommt, Eigeninitiative zu zeigen, das Heft in die Hand zu nehmen und eben Entscheidungen zu treffen. Etwas, Dietrich, das gerade Beckenbauer natürlich nie schwer fiel.
Man muss doch nochmal zu Beckenbauer sagen, das Wichtige ist vielleicht dabei, dass Beckenbauer ein exzellenter Kapitän war, der in die Mannschaft reinhören konnte, der auch mal klare Worte in der Mannschaft sprechen konnte, der auch kein Blatt vom Mund nahm. Also er hat schon, ich finde, er hat diese Kapitänsrolle sehr gut wahrgenommen und das hat Schön eben halt auch gesehen. Und mit so einem Kapitän, der so einen Einfluss auf die Mannschaft hat, dem kann ich dann auch mal Verantwortung einfach überlassen. Da kann ich auch mal sagen, Jungs, das widerspricht ja nicht seiner Philosophie. Ihr packt das schon. Also ich habe das selber, ich war ja lange Jugendtrainer, ich hatte auch so Spieler, denen ich vor bestimmten Spielen sagen konnte, auch in Spielen sagen konnte, okay, ihr merkt offensichtlich, habt ihr jetzt mehr das genauere Gefühl dafür, was wir jetzt verändern müssen da, wo die Balance im Augenblick nicht stimmt, dann macht das eigenverantwortlich. Und das ist ja immer noch besser, wie der Spieler hat das richtige Gefühl, aber ich als Trainer sage, nein, ich habe da mein Dogma und das wird jetzt so gemacht, wie ich es will und dann geht es am Ende daneben. Dadurch verliere ich ja eher als eine Autorität. Und ich glaube schon, dass Schön bei den Spielern, auch wenn er ein sehr sensibler Mensch war, wofür junge Menschen halt vielleicht nicht immer so das Verständnis haben in bestimmten Situationen, dass er schon sehr viel Respekt genoss und diese Spieler ihn einfach auch als Trainer gemocht haben, der zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und der verstanden hat, das ist jetzt hier nicht mal die Fritz-Walter-Generation, mit der ich zu tun habe.
Sondern eine ganz neue Generation von Fußballern, die aber trotzdem auch das Zeug hatten, Weltmeister zu werden. Und das dann zwei Jahre später, 1974, im eigenen Land auch schafften. Wenn auch mit deutlich weniger Ramazamba.
Die 74er-Mannschaft war ja auch nicht so begeisternd mehr wie die 72er-Mannschaft. Das war ja alles schon so ein bisschen pragmatischer. Da haben mich damals mehr so die Holländer begeistert. Also für mich jetzt in diesem Zeitfenster war das der Höhepunkt. Und auch meine Begeisterung für die Nationalmannschaft war 72 wesentlich höher als 1974 bei der WM.
Und um den Kreis zu schließen, müssen wir sagen, besser geht's nicht als in Wembley 1972, wobei Deutschland dann ja dem EM-Turnier trotzdem noch einige Male mehr seinen Stempel aufdrücken sollte. Zwar nicht immer, aber doch sehr oft als Sieger und vor allem mit guten Geschichten. Und die erzählen wir euch hier in dieser Spezialstaffel der 100 Fußballlegenden bei den legendären EM-Spielen. Und das versprechen wir, da sind nicht nur deutsche Spiele dabei. Danke euch fürs Zuhören. Danke Dietrich Schulze-Marmeling. Holt euch sein Buch Giganten, die größten EM-Spieler aller Zeiten aus dem Verlag Die Werkstatt. Ja, und hört beim nächsten Mal wieder rein. Und abonniert, kommentiert und empfehlt unsere Serie. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr in diese Folge unserer EM-Sonderstaffel der 100 Fußballlegenden reingehört habt. Wenn euch diese Staffel zu den legendären EM-Spielen gefällt, wenn euch diese Serie insgesamt gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr die Abo-Glocke drückt, wenn ihr kommentiert, bewertet und uns weiterempfehlt. Und wenn ihr auch mal bei Instagram reinguckt, wäre das auch super. 100 Fußballlegenden heißen wir da. Danke fürs Folgen. Wir lesen und hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.